Ja, und damit geht's auch schon los. Das erste Weinpaket ist geschnürt, dementsprechend die erste Podcast-Folge auch schon im Kasten. Und uns führt's nach Württemberg, genauer gesagt nach Hessigheim. Und jeder, der die aktuelle Weinwelt so ein bisschen mitverfolgt, der weiß, dass in Hessigheim eins der momentan spannendsten Weinprojekte Deutschlands liegt. Genauer gesagt das Weingut Lassack von Steffi und Fabi Lassack. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin bei der ganzen Angelegenheit nicht mehr richtig objektiv, weil bei dem Weingut handelt es sich definitiv um eines meiner Lieblingsweingüter, wenn nicht sogar mein Lieblingsweingut, und bei Steffi und Fabi um wirklich sehr, sehr gute Freunde. Und dementsprechend froh bin ich allerdings, dass wir das erste Weinpaket mit genau den beiden machen konnten. Wir haben jetzt in der ersten Folge die drei neuen Weine verkostet, die bei uns im Trinkfest Weinclub Paket mit drin sein werden. Der Riesling Hessigheim 2019, Spätburgunder 2019 und die Steige aus Lemberger aus 2019. Und zusätzlich noch über alles Wichtige drumherum, das heißt das Weinland Württemberg, die klimatischen und geologischen Besonderheiten, der potenzielle Hype oder das Potenzial generell dieses Weinlands, was ja noch relativ, ja, fast unerschlossen ist in Deutschland. Und genau, wie es zu jedem guten Podcast gehört, ist die erste Folge audiotechnisch nicht ganz perfekt gelungen. Leider hat das Mikro nicht so gewollt an dem Tag wie wir, aber der Inhalt ist umso besser und ganz so schlecht ist der Sound auch nicht, muss man fairerweise dazu sagen. Ja, wir wünschen euch, also vor allem auch den Weinclub-Mitgliedern, ganz viel Spaß mit dem Podcast. Ich hoffe, ihr nehmt was mit, weil ich finde, die ganze Geschichte ist unfassbar lehrreich, gerade was die beiden wissen und in diesem Podcast erzählen. Damit kann man schon richtig viel anfangen. Dementsprechend, hört es euch an, hört rein. Ich denke, das ist richtig gut geworden. Viel Spaß damit. So, ein herzliches Willkommen zur ersten Folge vom Trinkfest-Podcast. Wir sitzen jetzt gerade mit Fabi und Steffi Lassack in Hessigheim. Und wo Hessigheim liegt, weil das weiß sicher nicht jeder, das erzählt euch jetzt der Fabi kurz. Fabi, leg los.
Ja, hallo, Marius. Also Hessigheim liegt ungefähr 30 Kilometer nördlich von Stuttgart. Also wir befinden uns hier zwischen Ludwigsburg und Heilbronn. Wir sind hier direkt am Neckar gelegen, sind da sie dementsprechend vom Fluss beeinflusst und haben hier circa 3 Hektar Rebfläche auf Muschelkalk.
Cool. Ja, an sich schon eine relativ spannende Gegend, weil wenn ihr euch jetzt bei uns auf der Website diese Videos anschaut, die wir gedreht haben im Vorfeld, dann sieht man eigentlich, dass die Gegend hier in Hessigheim um Bietigheim, Bissingen, also der Wurmberg und die Felsenterrassen ein unfassbar spektakuläres Terroir sind. Und von vielen weiß man, die kennen die Gegend eigentlich gar nicht. Fabian, ist das eine schwer zu bearbeitende Gegend, gerade wenn man die Terrassen sieht? Das ist bestimmt relativ arbeitsintensiv, oder?
Ja, es ist extrem arbeitsintensiv. Also es ist alles reine Handarbeit. Also da gibt es nichts mit dem Schlepper oder mit dem Traktor zu bewirtschaften. Also es ist alles hands-on. Wir machen sowieso, wir arbeiten von Anfang an biologisch zertifiziert. Das heißt, wir verwenden keine Herbizide. Das heißt, wir müssen halt mit dem Fadenmäher die Begrünung klein halten, Pflanzenschutz findet bei uns von Hand statt. Dementsprechend ist es ein enormer Arbeitsaufwand, aber natürlich ist es ein Teil unserer Kulturlandschaft und auch wir tragen unseren Teil dazu bei, die zu pflegen und zu erhalten.
Thema biologische Landwirtschaft oder biodynamische Landwirtschaft, ist es ein großer Faktor für euch? Also generell, wenn es darum geht, was ihr auch gerne trinkt oder anders gefragt, ist es eine bewusste Entscheidung und wie kam es dazu?
Ja, es ist also eine sehr bewusste Entscheidung von unserer Seite aus. Als allererstes sehen wir uns als Winzer, die im Weinberg jeden Tag, tagtäglich draußen stehen und mit der Rebe arbeiten. Und da wollen wir natürlich auch unserem Körper quasi nichts Schädliches zuführen und wollen wissen, mit welchen Stoffen wir umgehen. Das war die eine Seite und natürlich auch gerade jetzt in den Steillagen, wenn man sich die mal anschaut, die große Masse davon ist halt jetzt aktuell auch sehr braun. Also da wird Vollherbizid-Einsatz betrieben oft und da bringen wir doch schon einen grünen Lichtblick, sage ich mal, rein und stärken natürlich auch die Biodiversität und schaffen auch Lebensräume für die Insekten dort.
Mhm. Das ist ja auch bei uns in der Freiheit ein recht wichtiges Thema. Also unser Sortiment besteht wirklich zum Großteil mittlerweile aus biologisch oder biodynamisch zertifizierten Weingütern. Und nicht, weil wir da irgendwie nach einem gewissen Dogma gehen. Also es geht schon um Nachhaltigkeit irgendwo. Aber es ist irgendwie auch eine unterbewusste Entscheidung, dass wir letztlich, wenn wir Weine trinken und man schaut sich die Flaschen an, am Ende doch feststellt, die meisten sind biozertifiziert oder Demeter-zertifiziert oder sowas dergleichen. Ist es bei euch auch so, wenn ihr Weine trinkt, also dass ihr auch unterbewusst mittlerweile eigentlich fast nur noch in die Richtung trinkt?
Ja, schon, muss man schon sagen, hat sich schon dahin entwickelt, aber auch, weil für uns insgesamt, grundsätzlich steht der Geschmack des Weines im Vordergrund, also wir wollen einfach, wir trinken privat gerne sehr gute Weine, aber im Endeffekt sind sehr viele sehr gute Weine auch mittlerweile biologisch beziehungsweise biodynamisch erzeugt und wir haben auch das Gefühl, dass die Weine einfach nochmal eine andere Dimension mitbringen, also einfach für uns komplexer, geschmacklich vollendeter schmecken als jetzt, sagen wir mal, sehr konventionell erzeugte Weine.
Ja, aber ich glaube, das ist ja der Punkt, also dass das eigentlich gar nicht so eine bewusste Entscheidung ist, weil ich sehe es ganz genauso wie ihr, also das ist eigentlich der wichtigste Faktor ist und bleibt der Geschmack. Aber irgendwie stelle ich halt für mich fest, das, was ich trinke oder selber privat kaufe, ist am Ende des Tages halt einfach meistens bio oder biodynamisch. Und also das ist, glaube ich, schon ein ziemlicher Einfluss dann letztlich auf die Weine. Seht ihr den Einfluss dann schon so, dass er sagt, okay, das ist mit das Wichtigste, wie die Weine, oder ist nicht mit das Wichtigste, aber ist es so ein wichtiger Faktor letztlich?
Jein, also ich sage mal, grundsätzlich ist die Bewirtschaftung schon wichtig, aber ich glaube, die Betriebe, also sagen wir einfach jetzt Betriebe, die sich sehr, sehr intensiv mit ihrem Weinberg auseinandersetzen, die erzeugen in der Regel auch sehr gute Weine, weil gehört schon sehr viel Handwerk dazu, zu der ganzen Geschichte und die Arbeit im Weinberg ist doch extrem wichtig und ich glaube einfach, dass halt gerade bio- bzw. biodynamische Betriebe bewusst sehr viel Arbeit in den Weinberg stecken. Und wenig in den Keller und ich glaube trotzdem, dass da schon der wichtigste Grundstein für sehr gute Weine gelegt wird.
Wo wir auch schon zum nächsten Thema kommen, wenn wir über das Thema Low Intervention sprechen oder auch Naturwein. Ich glaube, ich falle einfach mal mit der Tür ins Haus. Würdet ihr eure Weine denn als Naturwein bezeichnen?
Jetzt ist immer die Frage, was ist Naturwein?
Wo geht's los?
Wo geht's los? Wo hört's auf? Wenn der Begriff für dich Naturwein beinhaltet, dass man geringe Mengen Schwefel toleriert.
Für mich auf jeden Fall.
Ansonsten keine Zusatzstoffe in die Weine kommen. Die Weine quasi werden dürfen im Keller, sage ich mal. Und vor der Füllung kriegen sie bei uns ein bisschen Schwefel, kommen dann unfiltriert auf die Flasche. Ohne
Intervention, dann kann man sagen, ist es Naturwein. Ist immer die Frage, was man natürlich darunter versteht und was man erwartet. Also wir sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass wir so richtigen Freakstoff abfüllen oder Maische-vergorenen Sachen. Wir wollen schon sehr klare, präzise Weine abfüllen, die auch irgendwo eine Art Größe eigentlich langfristig mal zeigen. Trotz allem ohne großartige Eingriffe, eben seit dem 2019er Jahrgang jetzt auch alles unfiltriert, auch die Weißen, eben mit einer geringen Schwefelgabe am Ende. Von daher kann man sagen, ja, für uns ist es sozusagen Naturwein, wobei dieser Begriff natürlich auch immer schwierig ist.
Aber ich glaube, er fängt im Weinberg an, oder das ist das
Wichtigste? Es fängt im Weinberg an, auf jeden Fall. Und für uns ist eher, sagen wir, ich finde den Begriff authentische Weine oder eigentlich fast noch besser. Mhm. Das gefällt uns eigentlich fast noch besser, wie dieser Begriff Naturwein, weil da liegen schon viele Dogmen drauf.
Also ich halte es auch für eine Worthülse irgendwo, weil das Problem ist, dass viele denken, sie machen Naturwein, aber wie schon gerade besprochen, also bei Naturwein ist eigentlich schon immer aus unserer Sicht, das darf hier natürlich jeder anders sehen, aber geht ja im Keller los, im Weinberg los. Und wenn der Winzer nicht, wie ihr jetzt, biologisch oder biodynamisch arbeitet, dann ist ja der Begriff Naturwein irgendwie schon ad absurdum geführt, aus Prinzip von alleine. Von daher sehe ich es ähnlich. Thematik Schwefel ist natürlich immer sowas, also da werden die Ultras wieder auf die Hinterfüße gehen und sagen, hey, Schwefel darf nicht und Filtration eh nicht, aber das macht er ja eh nicht. Aber ich finde, Schwefel gehört schon irgendwo dazu und so eine gewisse Stabilisation. Gerade wenn es auch um dieses Lagerpotenzial der Weine geht, ist schon für mich extrem wichtig. Nur zum Verständnis, wir trinken gerade schon die ersten Weine. Jetzt haben wir im Moment den 2019er Hessigheimer Riesling im Glas. Also sozusagen ein Ortswein, wenn man es etwas runterbrechen möchte. Aber ich finde eigentlich, das ist den Wein viel zu kurz gegriffen, weil ja, hier sprechen wir schon von dem schwäbischen Grand Cru eigentlich, oder?
Ja, mit dem Hessigheim Riesling, da haben wir schon die Idee gehabt, so das Terroir des Ortes auf die Flasche zu bringen. Wir möchten schon die Herkunft schmeckbar machen und Hessigheim, seither jetzt nicht so ein großer Begriff in der Württemberger Weinszene, aber wir versuchen das zu ändern.
Wir haben das Unterland, also das ist.
Das württembergische Unterland ist die Region. Also man kennt eigentlich hauptsächlich den Bereich Remstal, Stuttgart. Jetzt das Unterland ist jetzt nicht so berühmt. Wir haben aber eigentlich eben, wie Marius schon gesagt hat, spektakuläre Muschelkalk-Steillagen, so Amphitheater-ähnliche Terrassen. Und wir haben das große Glück, dass wir sehr viel Rebfläche haben, die nie flurbereinigt wurde. Das heißt, wir haben wirklich den Urboden, den Urgrund noch, der nie verändert wurde seit Jahrhunderten. Und gerade auf die Flächen spezialisieren wir uns eigentlich. Und der Hessigheim Riesling kommt jetzt ausschließlich von solchen Weinbergen, die nie flurbereinigt wurden. Die Reben sind zwischen 40, 45 und der Älteste ist jetzt 56 Jahre alt. Wir haben da ganz kleine Erträge und hier wollen wir wirklich so diese ganz kargen Muschelkalkböden zum Ausdruck bringen.
Ja, also was den Wein auszeichnet für mich ist halt einerseits so halt diese klare Frucht, aber die ist halt schon irgendwo prall. Und ich finde, das ist so die Kunst, was irgendwie auch große Winzer auszeichnet, dass man eine Frucht hat, die reif ist, die eine gewisse Intensität hat, eine Dichte. Und dann auf der anderen Seite, und da wird das Ganze zum Drahtseilack, dass man trotzdem eine straffe Säure hat, eine Struktur, eine Phenolik, ohne dass der Wein halt irgendwie unausgewogen wirkt. Und ich finde, das ist halt gerade das Herausragende daran. Wir haben eine recht breite Struktur bei uns im Kundenkreis, gerade auch die Leute, die jetzt dieses unser Trinkfest-Weinabo abgeschlossen haben. Sicherlich ist es für den einen ein gewisses Fachchinesisch, wenn wir über Weinbergsarbeit und so physiologische Reife und sowas dergleichen sprechen. Aber wie schafft ihr das, dass der Wein so ausgewogen wird? Und ich kann mir vorstellen, die Frage ist sicherlich ein bisschen unspezifisch und vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber habt ihr eine Idee, wie sowas zustande kommt? Weil ich finde es wirklich außergewöhnlich großartig.
Also im Endeffekt, es geht uns ja auch darum, dass die Rebsorte und das Terroir sozusagen schmeckbar werden auf der Flasche. Das heißt, auch im Weinberg hat man ganz, ganz viele verschiedene Stellschrauben. Und wir versuchen einfach, die Trauben, sage ich mal, auch beschattet zu halten, dass jetzt die Sonne nicht so drauf knallt. Das würde bewirken, dass natürlich die Reife früher wäre, die Säure ganz schnell in den Keller gehen würde. Gerade, ich sag mal, das Finale vom Jahrgang findet dann eigentlich draußen im Weinberg statt, die Ernte. Ich meine, wir haben jedes Jahr nur einen Versuch.
Der richtige Zeitpunkt vor allem.
Und der Zeitpunkt, genau. Und da heißt es dann einfach, wenn die Beeren reif sind oder die Trauben, Probieren. Also wir gehen dann täglich raus und probieren die Beeren einfach, wie ist so der geschmackliche Eindruck. Und dann muss man sich halt dann doch letzten Endes für irgendeinen Termin dann festlegen, wo man sagt, so, jetzt wird geerntet. Und dann, wie gesagt, im Keller versuchen wir einfach, je nach Jahrgang gibt es ein paar kleine Unterschiede, ob wir jetzt komplett, sag ich mal, Ganztraubenpressung fahren oder ob wir einen kleinen Teil einmeischen. So eine kleine Maisstandzeit machen, bevor wir pressen. Ansonsten werden die Rieslinge alle gleich behandelt, wird gepresst, kommt dann im Endeffekt ins Fass oder in den Tank und vergärt er dann und bleibt ein Jahr dann, also oder teilweise auch ein bisschen länger, auf der vollen Hefe bis zur Füllung.
Also schon, wie man schon immer schön sagt, bewusstes Nichtstun. Aber ja, also ich bin da auch der Überzeugung, dass nur so wirklich das Terroir rausgearbeitet werden kann. Nicht nur so, aber halt, es ist schon die Art und Weise Wein, die mir irgendwie am nächsten liegt. Also wenig Einfluss, wenig Intervention. Und deswegen finde ich die Weine wirklich auch gerade jetzt speziell den 19er nochmal viel, viel, ja, also nochmal präziser als auch die Vorgängerjahre. Das ist ja sicherlich auch ein Lernprozess und ihr seid jetzt seit 2016, das war euer erster Jahrgang, bis 2019. Wie würdet ihr da eure Entwicklung oder die Entwicklung der Weine vielleicht beschreiben?
Generell ist es natürlich ein viel Ausprobieren. Wir haben angefangen mit einem Hektar Rebfläche 2016, haben die Rebflächen von Steffis Eltern, also aus Familienbesitz, übernommen. Die waren vorher alle in der Genossenschaft, die Weinberge. Das heißt, die haben natürlich ein ganz anderes Ertragsniveau gehabt als das, das wir jetzt anstreben. Dementsprechend haben sich die Weine auch verändert. Also wir sind natürlich von ganz anderen Voraussetzungen angestartet. Die Weinberge sind mittlerweile für unsere Verhältnisse oder wie wir uns das so vorstellen, viel mehr in Balance. Das heißt, wir haben viel weniger Wuchs, deutlich kleinere Erträge. Dementsprechend kommen wir einfach mit der Reife mehr in die Richtung, wie wir uns das vorstellen. Sprich, wir haben eine spätere Reife mit weniger Zucker und mehr Säure. Mhm. So, das sind natürlich diese Stellschrauben, die Steffi angesprochen hat, also wie wir das, wie die Bewirtschaftung anbelangen, wie die Laubwand gestaltet wird. Und dementsprechend glaube ich schon, dass wir in 19 schon am nächsten dem Typ nahe kommen, den wir eigentlich so anstreben. Also wir wollen einfach, ja, wie du gesagt hast, wir wollen eine Frische, der Wein soll einen Zug haben. Und wir haben jetzt hier keine extrem hohe Säure, aber trotzdem haben wir einen super frischen Säureeindruck und einen schönen Zug am Gaumen. Und ich glaube, das ist halt eben den vielen Parametern geschuldet, auf die wir extrem viel Wert legen im Weinberg und im Keller.
Ja, das macht natürlich Sinn. Eigentlich schon mit so einem Punkt, wo wir über das Thema Jahrgang sprechen müssen. Also für unsere Zuhörer, wir haben unsere komplette Zuteilung eigentlich in das Weinpaket gesteckt, weil es gab schlichtweg nicht mehr. 2019 war hier offensichtlich ein recht karger Jahrgang, wo es nicht besonders viel gab. Natürlich auch zu eurem Leidwesen irgendwo. Wie war der Jahrgang für euch? Wie würdet ihr den beschreiben?
Also es war wieder ein sehr warmes Jahr, aber es war im Vergleich zu 2018 hatten wir mehr so, ich sag mal, Regenphasen zwischendurch über den Sommer. Von dem her war es eigentlich ein bisschen ausgewogener. Uns hat dann doch auch die Überraschung im Herbst getroffen. Traubenmäßig sah es draußen schon nach einem normalen Jahrgang aus, sage ich jetzt mal so. Aber die Saftausbeute war einfach extrem gering. Es war nachher einfach zu wenig Wein im Keller,
könnte man sagen. Ja, gut, das macht natürlich Sinn.
Genau, und von dem her war es ein sehr, sehr kleiner Jahrgang.
Aber qualitativ halt.
Qualitativ sehr gut, aber halt ein bisschen zu klein.
Ja, ist eigentlich schade drum, ne?
Ja, es war einfach sehr konzentriert alles. Wir hatten halt einfach im Verhältnis sehr viel Beerenschalen und wenig Fruchtfleisch, also sprich wenig Saft in den Beeren. Also es war eine sehr konzentrierte Frucht in 2019.
Ja, es ist halt eigentlich schon schade. Also wie gesagt, Qualität, wenn man die Weine probiert und ihr werdet sie ja dann alle auch verkosten, der Riesling, der strotzt halt vor Kraft, vor Struktur und hat einfach... Und das wird sicherlich viele Einsteiger sicherlich auch irgendwo irritieren, weil Riesling gilt ja gemeinhin eigentlich oder ursprünglich betrachtet als Bouquet-Sorte. Aber Frucht ist dann schon schwer zu finden. Also der Wein lebt eigentlich von seiner Struktur, von der Mineralität und von einfach dieser extremen Präzision, wie man es halt in Württemberg eigentlich wirklich sehr, sehr selten findet. Und das ist eigentlich ein sehr breites Thema wieder und auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ich habe eigentlich Württemberg immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt und eigentlich nie so gemocht, bis ich halt mal dort vor Ort auch gearbeitet habe. Also, versteht sich, als Sommelier. Und dann die Gegend ein bisschen schätzen und lieben gelernt habe. Und wenn man ins Remstal schaut oder gerade bei euch in der Gegend und die Kollegen, also wenn wir, sprechen wir es einfach an, Roter Faden, Beurer, Schneidmann oder Aaron Schwegler, Heidle. Da geht viel nach vorne, oder, was Württemberg betrifft. Und ich glaube, das ist auch langsam mal an der Zeit. Die Gegend, die hat schon Potenzial, oder? Also für wirklich große Weine letztlich. Weil, was ja. sollte auch andere sagen, ne?
Ja, doch. Also klar, die Württemberger, wir sind, sag ich mal, das letzte Glied der Bekanntheit oftmals. Ich meine, klar, in Rheinhessen, in der Pfalz sind schon ganz, ganz viele Junge vorne dran, die da tolle Sachen machen. Und in Württemberg hat es einfach länger gedauert, aber ich sag mal, die Betriebe arbeiten dran und ich glaube, bei allen ist mittlerweile angekommen, dass aktuell einfach, sag ich mal, diese wuchtigen, alkoholstrotzigen Weine, die viel Holz zeigen, dass das jetzt mittlerweile so ein bisschen passé ist und wir alle so diese eher Feinheit und rausarbeiten und alle diesen Herkunftsgedanke doch schon anstreben. Das heißt jetzt in Stuttgart, die haben jetzt halt ein bisschen schwerere Böden, die haben dann eher die Käuberböden oder dann auch den Buntsandstein noch als leichteren und wir hier vor Ort haben eben den Muschelkalk und das finde ich aber auch das Schöne, dass man da einfach diese, sage ich mal, die Herkunft auch schmeckbar macht. Sprich, ein Remstäler Riesling schmeckt jetzt schon anders wie jetzt hier vom Muschelkalk, vom Roter Faden, die haben auch Muschelkalk oder von uns jetzt.
Deutlich fetter finde ich persönlich, also das ist auch ein persönlicher Eindruck, also ich finde die Rieslinge aus dem Remstal und wirklich teilweise auch wirklich großartige Weine, aber die wirken immer ein bisschen schwerfälliger, ein bisschen träger und hier diese Muschelkalk-Rieslinge deutlich karger, also das ist, ich glaube in Blindproben legt man da schon einige Leute aufs Kreuz mit.
Ja, das ist aber generell, glaube ich, was Muschelkalk betrifft, das macht die Weine immer etwas schlanker. Das ist auch beim Rotwein festzustellen, das werden wir gleich beim Probieren.
Ich freue mich schon, weil der Wein ist irre.
Genau. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in Württemberg, dass man sich eben darauf besinnt, also was sind wir und was haben wir hier vor Ort? Wir brauchen nichts kopieren, wir sind nicht die Pfalz, wir können nicht diese Frucht beim Riesling transportieren wie die Pfalz oder wie Rheinhessen, sondern wir haben hier eher so ich finde immer, dass die Württemberger Rieslinge eher so über die Würze kommen und über die Struktur. Und ich glaube, darauf muss man auch eher bauen, wie jetzt, sagen wir, ich finde halt oftmals, es wirkt es wie so ein Baukasten und das passt am Ende nicht so ganz zusammen. Also wir haben so irgendwie extreme Frucht, aber dann so eine ganz starke Phenolik und Struktur und Säure und irgendwo wirkt es vielleicht nicht so stimmig. Und ich glaube eher so dieses Zurückbesinnen auf, was ist Württemberg, was können wir und lieber das durchziehen. Und ich glaube, das ist auch dann nachher unser Unterscheidungsmerkmal.
Das ist tatsächlich wahrscheinlich auch das, was viele unserer Kunden so sehen werden, weil sie auch gar keine andere Wahl haben. Also Württemberg ist deutschlandweit, glaube ich, ziemlich belächelt. Und eigentlich ist es die einzige Region, wo Leitrebsorten hat, die mehr oder minder autochthon sind. Lemberger und mit dem Trollinger, klar, haben sie einen anderen Ursprung, aber es ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich glaube, wenn sich Württemberg daraufhin ein bisschen mehr besinnt, gerade speziell Lemberg, aber da kommen wir später nochmal dazu, wenn wir die Steige verkosten. Ich glaube, dann kommt da ganz, ganz viel noch. Wobei ich finde schon, also langsam geht auch das los, dass die Leute, also auch die ganzen Sommeliers jetzt deutschlandweit auch verstehen, hey, hier passiert richtig was und die Qualität, die spricht ja für sich. Ja, jetzt kommen wir zum Spätburgunder. Ich habe ihn jetzt gerade schon vorprobiert und ich bin ein bisschen hibbelig, weil der Wein wirklich herausragend ist. Und was nicht viele wissen, Steffi hat eine ziemlich außergewöhnliche Vorgeschichte zum Thema Spätburgunder, nämlich sie war eine Zeit lang bei Ligier Bel Air in Burgund, was ja so ziemlich die Hausnummer oder die Benchmark ist, was Pinot Noir weltweit betrifft. Und ja, ich möchte ihn jetzt nicht damit vergleichen, da kommen wir nicht dazu, um Gottes Willen. Aber also diese Finesse und diese Klarheit und gleichzeitig kompakte Frucht, das findet man in Deutschland sehr selten. Also ich habe den jetzt gerade nochmal probiert. Es ist wirklich außergewöhnlich gut. Seid ihr zufrieden?
Ja. Wir probieren unsere Weine ehrlich gesagt sehr selten, aber die Zeit der Füllung jetzt das erste Mal wieder. Spätburgunder, aber doch.
Ja, wir sind sehr zufrieden mit Spätburgunder. Also die Entwicklung für uns jetzt hier im Betrieb ist top, was Spätburgunder anbelangt. Also wir sind wirklich extrem begeistert selber eigentlich. Ich meine, es kommt auch sehr gut an bei den Kunden. Aber ich glaube einfach, das passt für unsere Region wirklich sehr, sehr gut klimatisch.
Unterland oder auch inkludiert?
Also ich sage jetzt einfach mal hier, ich spreche jetzt mal für unsere Region.
Du meintest ja halt heute mit dem
Muschelkalk, ja, genau. Finde ich es extrem spannend. Oder gefällt es uns einfach extrem gut. Wir haben halt auch je nach Lage, also Spätburgunder ist jetzt eher so auf Südost Ausrichtung bei uns, also die etwas früher beschattet werden von der Abendsonne, also dass jetzt nicht so permanent die Sonne reinknallt. Das halt auf Muschelkalk, das ist schon sehr, sehr spannend für uns.
Mhm, definitiv. Ja, an sich eine unterschätzte Rebsorte, glaube ich, auch in der Region, oder? Spätburgunder, also klar, viele bei uns an, aber so die lauten Sachen machen eigentlich immer die Lemberger GGs, die Riesling GGs. Und wie gesagt, es gibt genügend Spätburgunder, denke ich, aber Muschelkalk ist dann halt schon irgendwo eher selten, denke ich, oder? Für die Rebsorte. Und das macht die Sache, glaube ich, so außergewöhnlich. Und ich glaube, da komme ich auch zu dem Punkt, was mich an dem Wein am meisten begeistert. Und ich gestehe, ich habe ehrlich gesagt so eine gewisse Aversion gegenüber deutschen Spätburgunder. weil halt immer dieses überbordene, speckige, dieses Ausladende, dieses Breite, oft mal in warmen Jahren auch sehr alkoholische, das hat er halt nicht. Also auch da komme ich nochmal zum Thema Blindverkostung. Ohne da jetzt irgendwie den Herkunftsgedanken absprechen zu wollen, weil es ist ja ganz klar, ein Spätburgunder steht da drauf, aber ich denke, da steckt ein bisschen mehr dahinter, oder? Gerade Fabi hat mir heute Mittag erzählt von, was die Triebe betrifft oder halt die Selektion, was er dort im Weinberg verwendet. Das ist gänzlich burgundisch, oder?
Ja, also auch die neue Pflanzungen, die wir jetzt machen, da holen wir uns schon Pflanzgut aus Frankreich und vor allen Dingen geht es da auch um diese Massenselektion. Das heißt quasi, wir haben unterschiedliche Genetik einfach da mit drin. Das heißt, es gibt mal eine Traube, die ist eher kompakter, hat vielleicht ein bisschen größere Beeren und am nächsten Stock sind es irgendwie ganz kleine Träubchen, die sehr, sehr lockerbeerig sind. Das bringt uns einfach, unserer Meinung nach, gibt es nachher die spannendere Weine, wenn man einfach zum einen die Reife hat, zum anderen aber auch die, sag ich mal, die Trauben, die vielleicht ein bisschen hinterher sind mit der Reife, die noch mehr Säure haben. Und so gibt es einfach eine bunte Mischung, die nachher einfach einen tollen, spannenden Wein erzeugen, dem es an nichts fehlt, sozusagen.
Vielleicht auch für die Hörer, die dem Thema nicht so bewandt sind. Klassisch hat man in Deutschland eigentlich immer, sagen wir, ein Weinberg aus einem Klon gepflanzt. Da war immer so die Lehrmeinung, das habe ich auch noch im Studium gelernt. Ja, man macht keine Mischungen, weil dann sind ja die Trauben unterschiedlich reif bei der Ernte, sondern man pflanzt genetisch nur einen Klon. Also sprich, das ist wirklich ein Rebstock und der wurde quasi vermehrt. Und das heißt, jeder Rebstock im Weinberg ist exakt identisch von der Genetik her. Wie man sich das jetzt vielleicht auch vorstellen kann, wirkt das Ganze vielleicht am Ende etwas eindimensionaler, wie wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe, sagen wir, 100 Individuen und die ernte ich und der eine Rebstock, wie Steffi schon gesagt hat, hat vielleicht mehr Ertrag und bringt vielleicht ein bisschen mehr den Saft, also diesen Trinkfluss vielleicht, also ist ein bisschen eleganter, der andere hat extrem kleine Trauben, extrem kleine Beeren, bringt die Konzentration und den Gerbstoff mit rein und das bringt halt auch uns auch schon in jungen Jahren viel, viel mehr Vielschichtigkeit und Spannung in den Wein, wie wenn wir jetzt nur einen Klon ausgepflanzt hätten.
Ja, also ihr seht, es ist nicht so leicht, da alles unter den Hut zu bekommen. Wie schon gesagt, wir haben eine recht große Spannweite, was den Wissensstand unserer Kunden betrifft, obwohl er generell sehr, sehr hoch ist. Aber es ist ja auch irgendwie so die Idee, das Konzept von diesem Weinclub, dass wir miteinander drüber sprechen und uns auch gegenseitig so ein bisschen hochhieven durch Diskussion und durch Austausch. Nochmal zum Wein. Wie schon gesagt, also ihm fehlt halt völlig dieses klassisch Deutsche, dieses Stumpfe. Und das ist nicht despektierlich, weil es gibt viele Spätburgunder in Deutschland, die mittlerweile positiv rausstechen. Bernhard Huber oder Julian Huber in dem Fall, Wasenhaus und auch einige Häuser in der Pfalz und Rheinhessen, wie jetzt zum Beispiel Saalwächter, die ganz, ganz tolle Weine machen. Oder Benedikt Baltes. Aber so dieser klassisch deutsche Stil, das heißt so dieses, wie schon gerade gesagt, speckige, rotfruchtige hier sprechen wir von einem Wein mit 12,5% Alkohol. Das ist sehr drahtig, sehr, sehr konzentriert, dicht und verwoben, aber halt eben nie zu viel. Und das finde ich wirklich außergewöhnlich gut. Also da bei dem Wein sind wir wirklich auch sehr, sehr froh, dass wir den mit im Paket haben dürfen. Ja, womit wir auch langsam zum eigentlichen Highlight kommen, glaube ich, der Steige. Ja, Thematik Lemberger. Also wir sprechen ja eigentlich über die Rebsorte schlechthin in Württemberg. Also es ist ja die wichtigste. Das ist ja, glaube ich, schon das Standbein hier in der Region, weil wir sprechen von vielen Rebsorten und Lemberger gibt es wirklich nur hier oder halt eben auch in Österreich. Mhm. Und wie steht ihr dazu? Ist es für euch auch die wichtigste Rebsorte?
Boah, schwere Frage. Was ist die wichtigste Rebsorte?
Oder halt die Rebsorte, die das Profil Württemberg-Schwaben am ehesten ausdrückt?
Schon, also gehört die auf jeden Fall schon
mit dazu. Ja, wobei wir eigentlich ja jetzt alle drei gleichwertig behandeln, würde ich mal sagen. Also wir finden, alle drei haben schon eine gewisse Berechtigung hier vor Ort, gehören irgendwo in die Region. Ich meine, Riesling ist mit die meist angebauteste Rebsorte nach wie vor hier in Württemberg. Spätburgunder gehört für uns dazu, auch wenn es jetzt flächenmäßig nicht so wichtig ist. Aber klar, der Lemberger war schon immer hier die Vorzeigerebsorte.
Ja. Klar, Lemberger gehört zu Württemberg im Endeffekt. Die anderen beiden Baugebiete haben Lemberger nicht im großen Stil angebaut. Wenn dann eher so als Randrebsorte, sage ich mal, genau, vereinzelt. Und man muss auch sagen, das sind auch die drei Rebsorten, die wir persönlich am liebsten einfach trinken. Und von dem her können wir jetzt nicht sagen, welche ist uns die wichtigste. Also die sind alle drei für uns gleichgestellt. Kommt immer auf den Tag oder auf die Stimmung an, welche jetzt am besten passt.
Aber er verkörpert schon sehr gut, oder er spiegelt schon sehr gut die Region auch wieder.
Ja. Dann also eher Blaufränkisch oder Lemberger?
Lemberger, definitiv. Ja.
Also für uns ist das vom Namen her auf jeden Fall Lemberger. Lieber ist es ein Lemberger, der nach Blaufränkisch schmeckt, wie ein Blaufränkisch, der nach Lemberger schmeckt.
Ja. Ja,
aber wir haben uns bewusst für den Namen Lemberger entschieden, weil wir einfach sagen, das ist ein Statement für die Region, für Württemberg. Das ist die Rebsorte. Jeder verbindet Lemberger mit Württemberg und wir wollen eigentlich auch den Namen Lemberger eher nach außen tragen und sagen, nicht wir machen jetzt einfach aus Marketinggründen einen Blaufränkisch draus, weil sie es einfach gut verkauft, sondern sagen, hey, wir kommen aus Württemberg und bei uns wurde Lemberger jetzt schon echt lange angebaut und kultiviert und wir wollen das auch weiterführen.
Das glaube ich auf jeden Fall. Die Vorgeschichte vielleicht noch dazu. Ich selber würde schon sagen, dass es auch meine Lieblingsrebsorte ist. Nicht, weil sie zwingend die größten Ergebnisse abliefert. Also ich habe vor 3-4 Jahren, glaube ich, das erste Mal bewusst auch so Weine aus Österreich, aus dem Burgenland getrunken, von Weninger, von Markus Altenburger, von Schnabel aus der Steiermark. Und die Blaufränkisch haben mich immer sehr, sehr fasziniert. Und dann war es ja eigentlich Zufall, beziehungsweise ein Lob an unseren gemeinsamen Freundin Alex, der mir dann mal geschrieben hat, ich soll mir doch mal das Weingut Lassag anschauen und dann zufällig bei euch auf der Messe vom Bernd Kreis die Weine probiert habe und dann halt das erste Mal festgestellt habe, okay, ich trinke hier einen Lemberger, der ist halt eben nicht Lemberger, sondern schon eher auch irgendwo blaufränkisch, ohne jetzt wieder den Versuch zu starten, dass ihr nicht typisch schwäbische Weine macht, sondern es ist einfach kühler, es ist frischer, es ist eleganter, es ist drahtiger und halt auch hier wieder, wenn wir auf den Alkoholgehalt schauen, das können wir jetzt hier nicht, weil es Etikett nicht drauf ist. Wir haben nämlich frisch gefüllte Weine im Glas. Aber ich finde schon, das ist eine außergewöhnliche Leuchtfigur hier in Württemberg. Und fairerweise muss man anerkennen, dass immer mehr Winzer, gerade die klassischen Betriebe, auch diesen Stil langsam fahren und auch schon seit geraumer Zeit fahren. Und ich denke, das ist eine gute Entwicklung, dass man halt den Lemberger schon ein bisschen mehr angleicht auch sehr seltsamer Begriff, wenn man immer nach Terroir und immer nach Eigenständigkeit sucht, aber dass man halt einfach charakterstärkere Weine macht und das ist für mich eine Galionsfigur. Jetzt haben wir gar nicht noch über den Wein gesprochen. Was haben wir denn im Glas mit der Steige?
Ja, die Steige ist eigentlich, das war unser erster Einzellagenwein. Für uns ist ganz wichtig, dass wenn wir irgendwie eine Einzellage füllen, dann wollen wir schon irgendwie einigermaßen reproduzierbar Jahr für Jahr, sagen wir, eine Charakteristik der Rebsorte und vor allem der Lage irgendwie wiedergeben. Und das war uns von Anfang an, wir haben seit 2016 eine kleine Parzelle in der Steige gehabt. 2016 lief das alles in den Gutswein noch. Aber wir haben dann 2017 schon festgestellt, okay, das Fass 2017 hat schon wieder eine ähnliche Charakteristik wie 2016 und hat immer herausgestochen, das Fass aus der Steige. Und dann haben wir uns 2017 dafür entschieden, dass wir eigentlich die Steige separieren und sagen, okay, wir füllen das wirklich separat ab, weil das ist wirklich so eigenständig und so anders wie die anderen Lemberger. Und das hat sich jetzt eigentlich jedes Jahr gezeigt, also trotz den Jahrgangsunterschieden, also die gibt es bei uns und die wollen wir auch zeigen. Also wir wollen nicht, dass jedes Jahr gleich schmeckt. Hat trotzdem die Steige immer wieder diese Charakteristik, ist immer der feinste, der eleganteste Lemberger, den wir haben. Und trotzdem hat er einfach eine Tiefe und Kompaktheit, aber trotzdem ist er extrem fein.
Steffi nickt.
Ja, nee, auch im Weinberg ist es sehr verwunderlich. Die Trauben sind teilweise so groß wie Spätburgunder-Trauben. Also die Spätburgunder-Traube ist ja generell viel, viel kleiner wie jetzt der Lemberger. Und mit der älteste Weinberg an Lemberger, den wir haben. Und das war für uns einfach schon, ich sag mal, der Weinberg hat schon gezeigt, okay, das gibt was Spezielles wahrscheinlich. Wir haben das Glück oder auch bewusst fahren wir das jedes Jahr, dass wir eigentlich jede Parzelle für sich ausbauen und auch im Keller separat halten. Dann zeigt sich natürlich auch immer schön die Entwicklung, gerade auch was die Bewirtschaftungsweise angeht, wenn wir die Weinberge neu dazu bekommen und sie vorher konventionell bewirtschaftet wurden und wir sie dann umstellen, wird es jedes Jahr einfach deutlich schmeckbarer, dass es immer mehr in unsere Richtung geht und dass die Weine einfach auch lebendiger werden und ja, mehr Spannung kriegen.
Aber das ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen die Message, oder, von so einem Wein, weil ich finde, das ist ja so eigenständig, so charakterstark. Und Deutschland wird ja eigentlich, was Rotwein betrifft, immer nur auf Spätburgunder beschränkt. Und gerade für unsere Kunden aus dem weiteren Deutschland, jetzt aus dem Norden oder aus dem Westen, die vielleicht gar nicht wissen oder denen gar nicht bewusst ist, dass es hier halt im Süden noch eine wirklich außergewöhnliche Rebsorte gibt mit einer wirklich außergewöhnlichen Qualität. Und wenn man die Weine mal so ein bisschen verfolgt und der älteste Steige ist jetzt 2017, glaube ich, und die Weine jetzt nach und nach probiert, dann stellt man halt fest, da steckt Reifepotenzial von 20 Jahren oder mehr dahinter. Also das sind so strukturierte und tiefe Weine und charakterstarke Weine. Und ich glaube, das gelingt euch ziemlich gut, also eben mit den Weinen einfach zu zeigen, hey, Württemberg ist halt eben doch mehr als nur halbtrockener Trollinger oder Lemberger.
Ne? Auf jeden Fall.
Ja, dann Fabi, Steffi, ich danke euch herzlichst für das schöne Interview, dass ihr unseren Kunden auch mal einen Einblick zeigt in eure Kellerei, in das Thema Württemberg, was ja wie gesagt immer noch sehr bedauerlicherweise stiefmütterlich behandelt wird. Aber ich denke, das wird sich spätestens mit den Weinen ändern. Und man muss ja dazu sagen, Hype, der Begriff Hype ist euch ja schon lange überwachsen. Ihr seid ja mittlerweile fest etabliert in der Weinwelt, gerade was die Sommellerie betrifft. Und ich denke, das wird sich nur noch deutlich stärker intensivieren. Also dann danke ich nochmal herzlich von uns. Ich hoffe, es euch hat Spaß gemacht.
Ja, klar. Vielen Dank.
Und wir trinken dann mal fleißig weiter.